Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Seine Message an die russische Bevölkerung, wenn er getötet werden sollte.
My message for the situation when I'm killed is very simple: not give up.
Gebt nicht auf. Das hat Alexei Nawalny in einer Dokumentation lange vor seinem Tod gesagt. Am Freitag hatte die russische Führung ja erklärt, Nawalny sei im Straflager gestorben. Vieles ist aber noch unklar. Und was wir bisher über die Todesumstände wissen, das ist eins unserer Themen heute. Und wir müssen über Zecken reden, weil...
Die Zecken sind also in diesem Jahr schon deutlich früher dran als in den Vorjahren. Zu diesem Schluss kommt die Uni Hohenheim.
Das sagt Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Woran das liegt, dass sie schon so früh am Start sind und was wir machen können, um uns zu schützen, auch das klären wir am Dienstag, dem 20. Februar. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
4 Tage sind vergangen, seit bekannt wurde, dass der russische Oppositionelle Alexei Nawalny tot ist. Gestorben in einem Straflager in Russland. Aber was genau ist passiert? Woran ist er letztendlich gestorben? Das ist immer noch unklar. Und es gibt auch immer noch keine Leiche, die der Familie übergeben und die Familie dann beerdigen könnte. Anne Tepper aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Wie rechtfertigt die russische Führung das denn, dass sie die Leiche von Alexei Nawalny nicht rausgibt?
Ja, das wird mit chemischen Analysen begründet und Ermittler sollen den Anwälten und der Familie gesagt haben, dass die Leiche deswegen noch 2 Wochen unter Verschluss bleibt. Seit Samstag versucht die Familie ja schon, die Leiche ausgehändigt zu bekommen. Nawalnys Mutter Ljudmila hat auch noch mal in einer Videobotschaft an Präsident Wladimir Putin appelliert, die Leiche freizugeben, um ihn eben beerdigen zu können. Aber dafür gibt es keine Anzeichen. Die Familie wertet das Ganze als Versuch, die Untersuchung zur Todesursache hinauszuzögern und möglicherweise Beweise zu vertuschen.
Was ist denn inzwischen bekannt geworden, woran Alexei Nawalny gestorben sein könnte?
Offiziell heißt es, dass Nawalny am Freitag in dem Straflager plötzlich zusammengebrochen ist und gestorben sei. Jetzt zitiert die Exilzeitung Novaya Gazeta Europa ein Mithäftling, nachdem es schon am Abend vorher ziemliches Chaos und Durcheinander gegeben haben soll in dem Straflager und Nawalny also schon an dem Abend vorher gestorben sein könnte. Es bleibt also ganz viel unklar. Die EU macht Putin für den Tod verantwortlich und hatte darum gestern auch eine unabhängige internationale Untersuchung gefordert.
Und wie will die EU sowas erreichen?
Ja, das kann sie im Prinzip ja gar nicht. Ein Sprecher der russischen Regierung hat das auch direkt abgelehnt. Trotzdem versucht die EU, den Druck auf Russland zu erhöhen. Viele EU-Staaten haben mittlerweile schon den jeweiligen russischen Botschafter einbestellt. Außerdem will die EU auch neue Sanktionen verhängen. Das wurde jetzt auf dem Außenministertreffen gestern in Brüssel bekannt. Die EU hat so spezielle Regelungen für Sanktionen, wenn es um schwere Verstöße gegen Menschenrechte geht. Wie jetzt die Sanktionen, die geplant konkret aussehen soll, das wurde aber nicht bekannt. Es gibt aber noch weitere Mittel, die die EU nutzt, zumindest symbolisch. Also zum Beispiel möchte sie diesen Sanktionsmechanismus in Zukunft nach Nawalny benennen. Und denkbar wäre auch, dass sie das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im März gar nicht anerkennt. Das fordert zumindest Nawalnys Witwe Julia, die gestern auch an dem Außenministertreffen teilgenommen hatte. Zu ihrer Forderung hat sich bis jetzt aber kein EU-Vertreter geäußert.
Ein Zeichen setzen wollen aber offenbar auch viele Menschen in Berlin. Eine Initiative will eine Straße nach Nawalny benennen lassen.
Genau, da geht es um die Bärenstraße auf der Rückseite der russischen Botschaft. Dazu hat der Verein Demokratia aufgerufen und bis eben hatten auch schon mehr als 20.000 Menschen diese Petition unterschrieben. Auch die Stiftung Zukunft Berlin hat schon dazu aufgerufen, einen Ort in der Stadt nach Nawalny zu benennen. Dafür hat sich in einem Interview mit dem Tagesspiegel auch die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey stark gemacht. Sie sagt, dass das viele Menschen ermutigen könnte, Nawalnys Kampf für die Demokratie weiterzuführen. Berlin hat auch eine besondere Verbindung zu Nawalny. Nawalny in der Charité war ja nach einem Giftanschlag 2020 behandelt worden. Ja, und wie Deutschland insgesamt weiter auf den Tod Nawalnys reagieren könnte, dazu gibt es morgen auch eine Aktuelle Stunde im Bundestag.
Auch 4 Tage nach dem Tod des Oppositionellen Alexei Nawalny ist weiter unklar, was eigentlich genau passiert ist. Die russischen Behörden halten den Leichnam unter Verschluss. Eine internationale Untersuchung lehnt der Kreml ab. Anne Tepper aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam hat uns den aktuellen Stand zusammengefasst. Danke, Anne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele Menschen in der Ukraine haben ihr Leben verloren im Kampf gegen Russland. Und das nicht erst seit dem großflächigen Angriffskrieg, nein, schon früher. Und zwar vor genau 10 Jahren.
Für mich hat der Krieg auf dem Maidan begonnen. Und zwar an dem Punkt, als wir unsere ersten Toten beerdigt haben.
Das sagt Julia Maruszewska. Sie ist damals dabei gewesen, war 24 Jahre alt. Und sie sagt, diese Proteste damals auf dem Maidan, die haben ihr Leben verändert und die geben ihr nach wie vor Hoffnung für die Zukunft der Ukraine. Unsere Korrespondentin Birgit Viernig hat Julia und auch andere Menschen getroffen, die nicht verzweifeln, sondern das Land reformieren wollen. Und daraus ist jetzt eine Doku entstanden und darüber haben wir gesprochen. Hallo Birgit.
Ja, hallo, grüße dich.
Birgit, du hast zusammen mit Wassili Golod Menschen getroffen, die weiterhin große Hoffnung in die Ukraine haben. Wie zum Beispiel Julia, die wir schon gehört haben. Die kämpft nicht mit Waffen, sondern sie kämpft gegen die Korruption. Wie macht sie das?
Ja, sie ist angetreten, im Verteidigungsministerium die verkrusteten Strukturen dort aufzubrechen. Denn man muss wissen, dieses Ministerium ist das eine, was eben sehr veraltete Strukturen noch hat, quasi aus der postsowjetischen Zeit. Sie hat ein junges Team um sich herum gebildet, um den Einkauf von Militärgütern zu regeln, damit zukünftig eben keine Gelder mehr versickern. Ihre Mitarbeiter sind dabei handverlesen. Sie kommen von Elite-Unis. Einige haben zuvor eigene Unternehmen gehabt. Oder andere wieder auch kommen direkt von der Front. Ihnen allen ist klar, dass es in Zeiten knapper Kassen darum geht, die Ressourcen so gut wie möglich zu nützen.
Wenn man sich den Korruptionsindex in der Ukraine ansieht, auch was in den letzten Jahren passiert ist, dann sieht man, dass das Land Fortschritte macht, aber dass es weiterhin ein großes Problem ist. Wie genau entwickelt sich da die Ukraine?
Also im Augenblick empfinde ich hier null Toleranz gegenüber Korruption. Die Gesellschaft reagiert zunehmend empfindlich auf Korruption, vor allem wenn es um Vorwürfe bei der Beschaffung von Militärausrüstung geht. Denn ein Großteil wird ja über Spendenaufrufe in den sozialen Medien beschafft. Also jeder, den ich kenne, hat irgendeinen Spendenaufruf laufen. Da werden Drohnen besorgt, da werden Winterausrüstungen quasi finanziert durch Spendenaufrufe. Also eigentlich haben die Ukrainer sehr viel und Ukrainerinnen sehr viel im Kampf gegen Korruption gemacht. Es sind gute Institutionen geschaffen worden. Aber jetzt geht's halt darum, das noch mit mehr Geld zu versehen und voranzutreiben.
Und wenn wir oder du von Julia berichtet hast, die eben das auch selbst macht, wie ist es da jetzt? Seit 2 Jahren hat eben Russland die Ukraine großflächig überfallen. Wie denkt Julia darüber, dass über diese Zeit kann sie das Korruption bekämpfen während eines Krieges besonders gut oder eher schlechter?
Also Julia ist davon überzeugt und ich kenne sie wirklich jetzt schon seit 10 Jahren, dass es die beste Zeit ist, der Krieg, die beste Zeit für Reformen. Sie will auch nicht gelten lassen, so von wegen, ja, das machen wir dann alles später. Nein, das muss jetzt geschehen, weil sie sagt, wir haben nichts zu verlieren und eben die Gelder müssen jetzt einfach auch richtig genutzt werden. Also das erwarten internationale Geldgeber, aber eben auch die Menschen selbst. Also insofern glaubt sie daran, dass Transparenz, Effizienz jetzt geschaffen werden muss.
Nicht nur Julia hat ja große Hoffnung, auch andere. Ihr habt mit vielen Menschen gesprochen, auch mit Menschen aus anderen Bereichen der Technikbranche. Welches Ziel verfolgen Tech-GründerInnen in der Ukraine gerade?
Also es gibt hier ganz viele Drohnen-Startups, also mehr als 200. Die sind auch zum Teil jetzt schon unter Vertrag genommen worden, weil hier in der Ukraine gibt es eben sehr gute IT-Spezialisten und eben aber auch diese Ingenieure. Also sozusagen, es war ja früher die Waffenschmiede in der Sowjetunion, die Ukraine. Hier sind die Tüftler, hier sind die tollen Ingenieure. Und die große Hoffnung ist eben, dass man eben das, was an Munition fehlt und auch an Soldaten, dass man das wettmacht, indem man eben die Technologie vorantreibt. Und hier in diesen kleinen Werkstätten, in denen ich gedreht habe, so in den letzten Monaten, da legen die Sonderschichten ein, damit sie es vorantreiben. Da werden also sowohl Aufklärungsdrohnen, aber eben auch sogenannte Killerdrohnen gebaut. Also da ist eine ganz schnelle Entwicklung gerade auch angesagt. Und das Gute dabei ist jetzt eben, sie können ihre Produktion sozusagen, ihre Drohnen direkt testen. Also es ist makaber, aber das ist so, die können direkt an der Front getestet werden.
Das heißt, da wirkt dieser Krieg tatsächlich ja beschleunigend irgendwo, was da auch dann die Technikentwicklung angeht. Wir sehen ganz oft die schlimmen Bilder aus der Ukraine, Birgit, vor allem eben auch seit 2 Jahren, aber natürlich auch in den 10 Jahren seit den Protesten auf dem Maidan. Und auch aktuell sieht es ja nicht nach Frieden aus. Ihr habt ganz viel gedreht, mit vielen Menschen gesprochen. Welche Dinge haben dir da Hoffnung für die Ukraine gemacht?
Ja, also ich glaube, gerade im Augenblick stehen die sehr unter Druck an verschiedenen Frontabschnitten. Aber die Erfahrungen auf dem Maidan haben eben eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft geschaffen. Ja, die letzten 2 Jahre waren sehr zermürbend, aber ich habe den Eindruck, dass da unglaubliche Reserven sind. Und diese Zeit hat eben die Leute zueinander gebracht, hat die Ukraine auch wirklich stark gemacht auf eine ganz bestimmte Art. Und ich glaube, da sind noch ganz viele Reserven. Man kann eben nicht nur numerisch daran gehen an dieses Ganze und sagen, naja, sie sind unterlegen. Das macht mir Mut, dass da eben dieses Gemeinschaftsgefühl, das auf dem Maidan entstanden ist, die Leute wirklich bis heute trägt. Es hat sozusagen, es ist so ein Gründungsmythos auf eine Art, aber eben auch gibt ganz viel Stärke. Und das ist das, was mir Mut macht.
Sagt Birgit Viernich. Sie hat zusammen mit Wassily Golod eine Doku gemacht. Die heißt 10 Jahre Krieg, wie die Ukraine für ihre Freiheit kämpft. Läuft heute Abend im Ersten, könnt ihr aber natürlich auch in der ARD Mediathek euch anschauen. Danke dir, Birgit, fürs Gespräch.
Gerne, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Israel bleibt entschlossen, die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vollständig zu zerschlagen. Auch wenn die Rufe von Hilfsorganisationen und auch der internationalen Gemeinschaft lauter werden, die Kämpfe runterzufahren, damit die Menschen im Gazastreifen versorgt werden können. Über die aktuellen Entwicklungen habe ich mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv, gesprochen. Jan-Christoph, 26 von 27 EU-Staaten haben Israel zu einer sofortigen Waffenruhe aufgefordert. Die USA haben einen neuen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat eingebracht, der Ähnliches fordert. Das scheint ja, als würde der Druck auch von Israels Verbündeten gerade sehr, sehr stark wachsen, oder?
Ja, wobei man, glaube ich, unterscheiden muss, was äußerlich öffentlich geäußert wird und was dann tatsächlich im Hintergrund passiert. Auf der einen Seite gibt es viel Druck, es wird da viel davon gesprochen eben, dass die Zahl der zivilen Opfer zu hoch sind, dass man jetzt gerade auch mit Blick auf Rafah im Süden des Gazastreifens, wo ja die Offensive jetzt ausgeweitet werden soll, auf die vielen, vielen Menschen achten muss, die dort sind. Das ist das, was äußerlich nach außen gesagt wird. Auf der anderen Seite muss man sich angucken, das, was tatsächlich passiert. Die USA unterstützen Israel weiterhin im Krieg, die liefern weiter Waffen und Israel kann sich auch sicher sein, dass die USA weiterhin unterstützt. Insofern ist das auf der einen Seite eben etwas, was nach außen hin gesagt wird, aber dann eben nicht mit Taten oder Konsequenzen hinterlegt ist. Aber man kann schon sagen, in den letzten Tagen wird der Druck größer. Viele Länder sind daran beteiligt, aber bisher scheint das Israel noch nicht zu beeindrucken. Man hat so das Gefühl, was den Süden des Gazastreifens angeht, dass hier die Haltung vorherrscht, der Job muss zu Ende gebracht werden. Auch im letzten Ballungsraum des Gazastreifens, eben in Rafah, muss die Hamas besiegt werden.
Das heißt, du hast schon gesagt, die israelische Regierung lässt sich bisher davon nicht beeindrucken und der Status ist auch weiterhin so.
Naja, wenn man hier mit israelischem Militär spricht, dann würden die schon sagen, wir gehen eh schon sehr langsam vor und wir schützen die Zivilbevölkerung. Wenn man hier Leute fragt, dann sagen die, naja, wir hätten schon längst in Rafah drin sein können. Wir nehmen schon Rücksicht auf das, was international da auch an Kritik kommt und wir wollen versuchen, auch Zivilbevölkerung in Sicherheit zu bringen. Aber tatsächlich hören wir aus dem Gazastreifen, ich bin jeden Tag in Kontakt mit Leuten in Rafah, die sagen uns, naja, die Kämpfe werden jetzt schon intensiver. Die Truppen sind am Rande der Stadt. Auch der Beschuss im Zentrum von Rafah wird intensiver. Auch da sterben Menschen, Zivilisten auch. Und das macht natürlich den Menschen dort Angst. Da sind etwa 1,3, 1,4 Millionen Menschen, die dort eigentlich mal Schutz gesucht haben vor den Kampfhandlungen und die jetzt das Gefühl haben, vielleicht müssen wir hier weg, weil es wird jetzt intensiv.
Das israelische Militär hat die Menschen in Teilen von Gaza-Stadt jetzt auch wieder aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Ist da zu erwarten, dass das Militär da auch wieder Hamas-Kämpfer angreifen wird? Vielleicht auch, um die Offensive in Rafah noch weiter rauszuzögern?
Ich glaube, das hat mit der Offensive in Rafah nichts zu tun, aber tatsächlich ist das ein Ausdruck davon, dass die Hamas noch nicht besiegt ist, auch im Norden nicht, wo man ja eigentlich schon gesagt hatte, schon vor Monaten, die Hamas verliere dort die Kontrolle, finden jetzt wieder Kämpfe statt, da fallen auch wieder Bomben, da gibt es Gegenwehr. Das deutet eben darauf hin, dass in Gebieten, aus denen sich das israelische Militär eigentlich schon zurückgezogen hatte, jetzt die Hamas oder andere Terrororganisationen wieder das Vakuum füllen und dort ihre Strukturen aufbauen. Es gab auch wieder Raketenbeschuss aus dem Norden des Gazastreifens auf Israel. Also selbst in den Gebieten, wo Israel eigentlich dachte, oder die Armee zumindest dachte, wir haben es da schon geschafft, da flammen jetzt wieder Kämpfer auf, da sind wieder Hamas-Kämpfer und da gibt es heftige Kämpfe.
Wie reagiert die Hamas denn auf diese internationalen Rufe nach einer sofortigen Waffenruhe?
Also ein vielleicht positives Signal ist, dass die Hamas jetzt wieder Vertreter, nämlich sogar den Chef Ismail Haniyeh, nach Kairo geschickt hat. Da werden Gespräche wieder geführt. Da sind Ägypten und Katar dabei, auch die USA. Die versuchen eben, einen Geiseldeal rauszuhandeln gegen eine Waffenruhe. Da sind die Positionen zuletzt ja noch ziemlich weit auseinander gewesen. Es gibt auch Berichte darüber, dass sogar israelische Vertreter jetzt wieder in Ägypten sind, um an diesen Gesprächen teilzunehmen. Eigentlich hatte Netanyahu ja die Delegation, die in der letzten Woche dort war, zurückgepfiffen und hat gesagt, es gibt dort nichts zu verhandeln, wir nehmen gar nicht teil. Also das heißt, da läuft schon noch einiges. Und ich glaube da auch, dass die Hamas eigentlich schon ein Interesse daran hat, jetzt wieder eine Feuerpause zu erreichen. Das wird natürlich von israelischer Seite sehr misstrauisch beäugt, denn man befürchtet natürlich, dass die Hamas diese Zeit dann nutzen würde, um sich neu aufzustellen, um den Widerstand wieder neu zu organisieren und dass dieser Krieg dann auch eigentlich länger geführt werden muss, als man eigentlich geplant hatte.
Danke dir, Jan-Christoph, für deine Einschätzung.
Sehr gerne, ciao.
Und eben haben die USA im Sicherheitsrat übrigens eine Resolution arabischer Staaten zu einer sofortigen Waffenruhe abgelehnt. Das hatten die USA aber im Vorfeld sowieso schon angekündigt, weil sie haben ja einen eigenen Resolutionsentwurf eingebracht. Für den wollen sie sich einsetzen und der ist nicht so weitgehend wie dieser Entwurf der arabischen Staaten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Winter ist momentan relativ warm, vielerorts so gute 10 Grad und auch in den vergangenen Wochen hatten wir kaum Frost. Ja, und neben Schneeglöckchen im Park, über die man sich vielleicht noch freut, locken diese milden Temperaturen aber auch Tiere aus dem Gebüsch, mit denen wir eigentlich überhaupt nichts zu tun haben wollen, nämlich Zecken. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Sind die Zecken wirklich schon unterwegs?
Ja, so ab Temperaturen über 7 Grad können die richtig aktiv sein. Die Zecken sind also in diesem Jahr schon deutlich früher dran als in den Vorjahren. Zu diesem Schluss kommt die Uni Hohenheim.
Aber müssen wir uns dann jetzt schon Sorgen machen, dass wir nach einem Waldspaziergang oder nach der Gartenarbeit eine Zecke irgendwo an uns kleben haben?
Also am liebsten mögen Zecken Temperaturen so im Bereich von 15 bis 25 Grad. Frühling bis Herbst sind also eigentlich die Jahreszeiten mit der höchsten Zeckenaktivität. Aber mittlerweile gibt es auch im Winter Zeckenbisse wegen dieser milden Temperaturen, sagt Professorin Ute Mackenstedt. Die ist Parasitologin an der Uni Hohenheim.
Insofern müssen wir davon ausgehen, dass ein Risiko besteht. Und was wir auch sehen ist, dass die ersten FSME-Fälle bereits an das Robert-Koch-Institut im Jahr 2024 gemeldet worden sind. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine FSME wirklich diagnostiziert wird, vergehen etwa 4 Wochen. Das heißt, die Infektion muss dann schon sehr viel früher erfolgt sein, sprich im Januar.
Also FSME ist Frühsommer-Meningoenzephalitis, also eine Hirnhautentzündung. Die kann schwer bis tödlich verlaufen. Man muss allerdings dazu sagen, es passiert nur relativ selten. Im Jahr 2022 wurden dem Robert-Koch-Institut 546 FSME-Fälle gemeldet. Häufiger tritt infolge eines Zeckenbisses eine Borreliose auf, also eine Infektionskrankheit. Da sind dann Bakterien die Erreger. Das lässt sich mit Antibiotikum in der Regel ganz gut lösen. Aber dass das so früh passiert, das überrascht.
Und noch ist der Winter ja gar nicht rum. Könnte dann denn nicht ein ordentlicher Temperatursturz helfen gegen die Zecken?
Also der müsste dann wirklich schon sehr, sehr, sehr massiv sein. Zecken sind extrem robust. Laut dem RBB halten einige sogar im Tiefkühlfach minus 12 Grad für 24 Stunden aus und sind danach wieder aktiv, sobald es wärmer wird.
Mega nervig. Also müssen wir wahrscheinlich damit irgendwie leben. Wie können wir uns denn schützen?
Also Zecken leben in der Bodenvegetation grob so bis zu einer Höhe von ungefähr 1 Meter. Da sitzen die dann auf Gräsern und Sträuchern und werden quasi abgestreift, wenn wir dran vorbeigehen. Deshalb solltest du in der Natur oder wenn du beispielsweise am Hochbeet arbeitest oder im Schrebergarten irgendwie aktiv bist, Kleidung tragen, die lang ist. Wenn dir deine Optik wirklich völlig egal ist, dann steckst du am besten auch die Hosenbeine in die Strümpfe rein.
Was heißt denn hier Optik egal?
Ich guck grad mal. Nein, du hast es gerade nicht. Gerade befürchtest du also keinen Zeckenbefall hier. Das kann man dann auch gerne im Sommer so tragen, wenn man eben in einem Gebiet ist, in dem man befürchtet, dass es eben mit Zecken verseucht ist. Und nach Arbeit, Ausflug, was auch immer du getan hast, absuchen, damit Zecken eben schnell vom Körper wegkommen und sich nicht festsetzen können.
Und wenn sie doch sich festgesetzt haben, wie macht man sie am besten ab?
Also, es gibt ja so berühmte Hausmittel wie Öl und Klebstoff drauf. Finger weg, die erstickt man nämlich damit nicht, was viele dann immer glauben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil Zecken nur ungefähr 8-mal am Tag atmen und wenn du dann 10 Minuten so eine Flüssigkeit drauf machst, ist die Chance sehr niedrig, dass die Zecke davon auch nur in irgendeiner Form beeinflusst wird. Das genaue Gegenteil vom Vorteil kann nämlich der Fall sein, dass die Zecke auch irritiert wird von dem Zeugs und dann eben Speichel und Mageninhalt in die Wunde abgibt. Also eventuell all das in die Wunde reinkommt, was wir da nicht haben wollen und was eine Krankheit auslösen kann.
Was macht man stattdessen also am besten?
Es gibt ja in Apotheken beispielsweise diese Zeckenkarten, die man sich holen kann. Ja, sieht ungefähr aus wie eine EC-Karte, hat eine Öffnung an der Seite, damit kann man die Zecke rausziehen. Falls du sowas nicht hast, es im Zweifel mit einer Pinzette machen und die Zecke dann eben rausziehen. Also optimal ist wirklich, wenn du guckst und die Zecke hat ja hinten so einen Körper, diesen Körper nicht quetschen, weil dann passiert wieder das, was ich eben schon beschrieben habe. Mageninhalt kommt raus in die Wunde und das sollte nicht sein.
Was macht man dann, wenn man die Zecke entfernt hat?
Im Grundsatz erstmal, also klar, desinfizieren und dann Wunde beobachten. Es kann nämlich sein, dass sich nach einem Stich 7 Tage oder sogar noch später so rote Flecken und Ringe drum bilden. Die mutieren dann auch, wandern ein bisschen nach außen. Das ist ein Zeichen dafür, dass möglicherweise eine Borreliose entsteht. Und da gibt es jetzt leider keinen typischen Krankheitsverlauf, dass man sagt, dann passiert das, das, das. Aber das ist allerspätestens dann der Zeitpunkt, an dem man dann in die Hausarztpraxis sollte.
Was ist denn mit einer Impfung?
Also gegen FSME kann man sich impfen lassen und sollte das laut RKI auch tun, wenn man in einem Risikogebiet lebt oder dort Urlaub machen will. Und die Zahl der Risikogebiete nimmt zu. Vor ein paar Jahren war praktisch nur der Süden Deutschlands betroffen. Mittlerweile ist so alles südlich von der Linie von Baden-Württemberg über Bayern, das südliche Hessen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg Risikogebiet. Also auch das Thema wird für mehr Menschen aktueller.
Wegen des milden Wetters sind Zecken deutlich früher unterwegs als im Vorjahr. Was ihr gegen Zecken machen könnt, das hat euch Martin Schütz erklärt. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fische verhalten sich zu Schwimmen wie Vögel zu was? Fliegen. Ja, relativ einfache Frage, aber sowas kommt eben in IQ-Tests vor. Und manche von uns haben solche Tests vielleicht auch als Kind schon mal gemacht, um zu gucken, ja, ob man vielleicht hochbegabt ist. Also die Eltern wollten das dann in aller Regel wahrscheinlich wissen. Ja, und dann kam da raus, dass manche eben echt intelligenter sind als andere. Aber nur, weil ich als Kind vielleicht überdurchschnittlich schlau war, bin ich das dann auch noch als Erwachsener? Mit der Frage hat sich eine aktuelle Studie der Uni Trier beschäftigt und Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann hat sich das Ganze für uns angeschaut.
Bin ich eigentlich intelligent? Gute Frage. Könnte ich mit einem IQ-Test rausfinden. Da wird dann gemessen, wie gut ich Informationen verarbeiten kann, wie gut mein Gedächtnis ist oder auch wie gut ich visuell, also bildlich denken kann. Online gibt's da auch ganz schön viele unterschiedliche Tests. Ich habe einfach mal den ersten angeklickt und angefangen. Passt da jetzt das gepunktete Dreieck oder das gestreifte Quadrat nicht in die Reihe? Oder welche Zahlen muss ich hier eintragen, damit alle Gleichungen bei der Aufgabe am Ende stimmen? Ist schon eine ganz nette Spielerei und mein Kopf fängt auch direkt an zu rauchen. Auch Dr. Moritz Breit hat schon viele solcher Tests gemacht.
Ich bin Intelligenzforscher an der Universität Trier in der Abteilung für Hochbegabtenforschung und Förderung.
Er sagt allerdings, bei ihm sind die Tests nicht mehr so aussagekräftig, denn er kennt die verschiedenen Verfahren einfach schon zu gut. Generell seien IQ-Tests aber schon sehr zuverlässig und sagen vor allem eine Menge über uns aus.
Diese Testergebnisse sind dann recht mächtig darin, Erfolg in verschiedenen Lebensbereichen vorherzusagen. Also insbesondere natürlich im Bildungskontext und in komplexen beruflichen Umwelten, aber auch im Alltag, also etwa beim Gesundheitsverhalten. IQ ist so zum Beispiel auch mit Langlebigkeit assoziiert. Also es ist ein sehr mächtiges Instrument.
Und genau deshalb werden IQ-Tests auch häufig bei Kindern gemacht. Denn Eltern wollen wissen, wie und ob sie ihre Kinder speziell fördern sollten. Hochbegabt gilt man übrigens erst ab einem IQ von 130. Und der ist echt selten. Den haben nur etwa 2% der Kinder und Jugendlichen. Der Durchschnitts-IQ ist so zwischen 85 und 115. Aber auch ein hoher IQ-Wert im Kindesalter sagt nur bedingt was darüber aus, ob wir auch als Erwachsene noch hochintelligent sind. Das haben Moritz Breit und sein Team zusammen mit Forschenden aus Texas untersucht.
Bei Kleinkindern handelt es sich dann eher um so eine Momentaufnahme mit eher begrenzter Vorhersagekraft. Bei Grundschulkindern sind dann genauere Vorhersagen vielleicht für Zeiträume von 2, 3 Jahren schon möglich. Und bei Jugendlichen kann man den IQ dann schon für einige Jahre recht gut vorhersagen und dann sogar auch bis ins später Erwachsenenalter grobe Vorhersagen treffen.
Denn bei Kindern sagt der IQ vor allem was darüber aus, wie weit sie schon zu diesem Zeitpunkt entwickelt sind. Und das passt sich häufig dann in den nächsten Jahren den anderen Kindern an. Außerdem verändert sich in der Kindheit noch ganz viel im Umfeld und das hat einen großen Einfluss auf den IQ. Deshalb wird der IQ dann meistens erst später konstant.
Im Erwachsenenalter ist es eben so, dass die Umwelt, in der man lebt, inklusive Hobbys, berufliche Tätigkeiten, ein soziales Umfeld, oftmals weitgehend konstant bleibt. Und das trägt natürlich zur Stabilität des IQ dann noch zusätzlich bei. Und nur wenige Leute haben dann wirklich nochmal ganz große, tiefgreifende Veränderungen in ganz vielen Lebensbereichen, die dann möglicherweise dann nochmal sehr stark irgendwie auf den IQ einwirken würden.
Wer jetzt als Kind so einen Test gemacht hat und seitdem gedacht hat, er oder sie sei hochbegabt und dann jetzt vielleicht denkt, naja, vielleicht bin ich ja doch gar nicht so intelligent, keine Sorge, so richtig, richtig viele IQ-Punkte fallen wir selten ab.
Also im Kindesalter sind auch Veränderungen von 20 IQ-Punkten durchaus keine Seltenheit. Es ist aber absolut schwer, dann einen festen Veränderungsbereich von typischen Veränderungen oder so zu definieren. Aber ich würde sagen, also Veränderungen von, ich habe einen IQ von 120, 130 und fall dann auf 80, das wäre sehr untypisch und unwahrscheinlich.
Wer es aber ganz sicher wissen will, der sollte als Erwachsener einen IQ-Test machen, denn der IQ-Wert variiert dann zwar immer noch, aber eben viel geringer. Die Tests aus dem Internet sind allerdings nicht so stark. Und so richtige IQ-Tests in einem Testzentrum sind sehr aufwendig und kosten vor allem auch Geld. Und nicht gerade wenig. Die meisten kosten so ungefähr 300 Euro. Also für mal eben so zwischendurch ohne Grund ist mir das dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. So dringend will ich dann auch nicht wissen, ob ich überdurchschnittlich intelligent bin, weil wahrscheinlich eher nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.